Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andy Dietrich.
Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Ich sitze heute wieder für die aktuelle Aufnahme in meinen heimischen vier Wänden. Dafür bin ich nicht allein. Zumindest digital ist mir heute nämlich zugeschaltet der Thomas Zünnecker, CEO der Ista International GmbH. Thomas, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Andi.
Ja, herzlich willkommen hier im digitalen Raum. Es wäre mir eine Freude, dich auch mal wieder persönlich zu sehen. Allerdings sei mir das vergönnt durch die Corona-Pandemie, die hat uns heute fest im Griff. Wir reden aber heute mal über ein paar positivere Themen. Ein positives Thema ist dein Lebenslauf. Ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, ich muss deinen Lebenslauf mal, ohne despektierlich wirken zu wollen, aber abkürzen. Du hast sehr viele Stationen, du blickst auf eine breite Erfahrung in der Immobilienwirtschaft zurück, aber wir starten mal im Januar 2005, da bist du Vorstandsvorsitzender der GSW Immobilien geworden, ein damals kommunales Wohnungsunternehmen mit rund 65.000 Wohnungen, das du mit an die Börse gebracht hast. Ihr seid direkt im MDAX gestartet. 2013 zog sich dann zur GAGFA, da warst du ebenfalls Vorsitzender der Geschäftsführung und im September 2015 bist du dann gewechselt zur Vonovia als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Ein Jahr später ging es dann auch schon wieder zur Ista International. Habe ich irgendwas oben vergessen?
Nein, alles wunderbar. Die GAGFA wurde übrigens von der Deutschen Enningen gekauft und dadurch wurde es zu Vonovia. Und das war der Grund, warum ich dann nur ein Jahr bei der Vonovia war.
Das nimmt dir keiner böse, denn du bist ja seit 4 Jahren Ista treu. Was du da machst, das besprechen wir gleich. Ich muss aber kurz noch deine Ehrenämter aufzählen. Die sind nämlich auch sehr beeindruckend. Erstens bist du ein Gründungsmitglied des ZIA. Das heißt, du hast 2006 gemeinsam mit mehreren Immobilienexperten den Verband aus der Taufe gehoben, bist ihm seitdem treu geblieben als Vizepräsident. Du bist Vorsitzender des Instituts Corporate Governance, das heißt ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die unternehmerischen und sozial verantwortlichen Werte von Immobilienunternehmen zu formulieren und auch einzufordern. Und du bist Vorsitzender des Nachhaltigkeitsrats, das heißt auch das Thema, das durch den neuen Namen ESG gerade eine besondere Aufmerksamkeit erfährt, begleitest du schon seit Jahren.
Ja, das ist richtig, eine ganze Menge Holz.
Du hast eine ganze Menge Holz, aber irgendwann machst du auch Feierabend, oder?
Irgendwann macht ja jeder Feierabend, aber das hängt dann von verschiedenen Faktoren natürlich ab. Ja, aber ich glaube, wenn man jetzt beim ZIA sind es 15 Jahre ehrenamtlich, ICG mache ich jetzt seit 6 Jahren als Vorsitzender. Man muss dann auch irgendwann mal frische, jüngere Kräfte dran lassen.
Ja gut, aber erstmal wollen wir noch von deiner Erfahrung profitieren. Eine Sache, bevor wir starten mit Ista, hätte ich noch, wenn du an deine Zeit als GSW-Vorstand zurückdenkst. Wie bewertest du denn im Nachhinein den Mietendeckel und wie traurig bist du, dass du nicht mehr einem Wohnungsunternehmen vorstehst?
Na, zu meiner Zeit als GSW- und GAGFA-Vorsitzender hätte ich mir so etwas wie einen Mietendeckel nicht vorstellen können. Deshalb war ich erstens sehr überrascht, dass sowas überhaupt diskutiert wurde und noch überraschter, dass man dieses einführt. Die rechtlichen Grundlagen darüber sind ja auch fraglich, ja, werden ja auch in Frage gestellt. Am Ende des Tages zeigt das Thema allerdings auch, dass eine gewisse Sensibilität gegenüber den Interessen der Nutzer vielleicht auch gefehlt hat. Also man, ja, ich habe gerade selber gesagt, ich habe es nicht kommen sehen. Auf der anderen Seite wäre gutes, nachhaltiges Management wäre gewesen, früher zu erahnen, dass es in so eine Richtung gehen könnte und einfach Maßnahmen zu ergreifen, die das verhindern. Also ich glaube, um deine Frage konkret zu beantworten, es wäre auf der einen Seite zwar sehr interessant, sich mit solchen Fragestellungen zu beschäftigen, aber ich bin auch ganz glücklich mit den Themen und Herausforderungen, die ich bei der ESG habe.
Wunderbar. Auf die Herausforderung können wir doch jetzt gleich auch mal zusprechen. Der Name ISTA ist in Deutschland sehr präsent. Das liegt daran, dass viele von uns deine Kolleginnen und Kollegen regelmäßig in die Wohnung lassen. Ihr seid einer der größten Energiedienstleister in Europa. Ihr seid in 22 Ländern weltweit aktiv. Ihr habt mehr als 5.500 Mitarbeiter. Und wie ich es schon gesagt habe, Wärme ist euer Geschäft. Ihr kommt regelmäßig zu uns nach Hause und lest die Heizungsstände ab. Mit Sicherheit ist das sehr verkürzt dargestellt. Wie würdest du als CEO von International euch denn darstellen?
Ich glaube, als Energiedienstleister an der Schnittstelle zwischen der Immobilienwirtschaft und der Energiewirtschaft, ja, hast du schon richtig eingeordnet. Ja, der Zweck, der Sinn, der Purpose, ja, der ist da, ist es, Transparenz herzustellen, um Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, ihren Verbrauch zu steuern und zu monitoren. Und das hat im Grunde den Aspekt, dass es einmal gerechter ist, ja, in der Verteilung der Kosten in einem Mehrfamilienhaus, und auf der zweiten Seite bietet es die Chance, Geld zu sparen, ja, weniger Energie zu verbrauchen, weil ich meinen Verbrauch sehe, und drittens ist es dann auch noch ein Beitrag zum Klimaschutz, ja, weil ein Großteil der Wärme, die in deutschen Haushalten verbraucht wird, ist halt noch fossil erzeugt, ja, Gasheizung oder Ölheizung. Ja, und wenn ich da was einspare, dann trage ich auch mit dazu bei, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele zum Klimaschutz in Deutschland, in Europa und in der Welt erreichen können.
Ja, wunderbar. Das klingt auf jeden Fall viel besser als mit meinen Worten formuliert. Lass uns trotzdem nochmal die Gretchenfrage aktuell behandeln. Wie sieht's denn während der Corona-Pandemie bei euch bei ISTA aus? Wie ist die Lage?
Ja, wir sind Gott sei Dank bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Wir mussten keine Kurzarbeit oder ähnliche Maßnahmen aussprechen, keine Standorte schließen, sondern wir sind im Grunde fast komplett durchgefahren. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir sehr, sehr engagierte und pragmatische Mitarbeiter haben. Du kannst dir vorstellen, über 5.000 Leute in 22 Ländern. Wenn die in wenigen Tagen, ja, aus dem Office sozusagen in ihre privaten Wohnungen umziehen, um das Geschäft dort weiter zu betreiben, da muss ein gewisser Pragmatismus her und ein paar Voraussetzungen, die Firma schafft. Und das zweite Thema ist, wir haben relativ früh, vor vielen Jahren schon angefangen, die Aktivitäten innerhalb der Wohnungen, die vor allen Dingen mit Ablesung zu tun haben, sukzessive zu ersetzen durch fernauslesbaren Funk. Das heißt, es braucht keiner mehr in die Wohnung. Und das hat sich natürlich jetzt in Corona-Zeiten als großer Vorteil erwiesen. Ja, wenn du Daten übertragen kannst für eine Heizkostenabrechnung, ohne dass jemand, der in Corona-Zeiten natürlich Sorge hat, seine Tür aufzumachen, das machen muss, ja, dann kannst du dein Geschäft sozusagen weitermachen. Also das war gut, und deshalb haben wir natürlich auch ein paar Einschränkungen und Konsequenzen, aber alles über allem ist unser Geschäft sehr stabil geblieben während der Corona-Zeit. Und wir hoffen, dass das auch weiter so bleibt.
Das freut mich wahnsinnig zu hören. Man hört an vielen Stellen heute auch genau das Gegenteil, aber es ist schön, wenn es Unternehmen wie deinem oder eurem weiterhin auch gut geht und ihr gut durch die Krise kommt. Du hast zwei Stichworte genannt, die ich gerne mal aufgreifen möchte. Das erste Stichwort ist Pragmatismus. Wenn ich an euer Unternehmensfeld, du hast gesagt, zwischen Immobilien-Eigentümer und Energiesektor, ihr seid genau an der Schnittstelle unterwegs. Pragmatismus bedeutet auch, dass man, ich sag mal, Regulierung mit Augenmaß vornimmt. Dennoch seid ihr in einem Bereich, der in den letzten Jahren eine sehr starke politische Aufmerksamkeit bekommen hat und auch an einigen Stellen vielleicht etwas überdrehte Aufmerksamkeit bekommen hat. Wie stehst du denn als auch politischer Experte natürlich zu Themen wie CO2-Bepreisung und dem Gebäudeenergiegesetz?
Ja, ich fange mal mit Letzterem kurz an. Ja. Also das Wichtigste an dem Gebäudeenergiegesetz ist erstmal, dass es jetzt da ist. Ja, das hat ja doch einen sehr langwierigen Geburtsprozess.
Das kann man sagen, ja.
Hat uns eine ganze Zeit lang da bewegt und beschäftigt. Ja, es gibt jetzt eine gewisse Orientierung und Planbarkeit. Ja, Innerlich sind zwei Sachen aus unserer Sicht besonders gut gelungen. Das eine ist die Innovationsklausel. Wir reden ja in der Branche und vom CIA, aber auch aus ISTA-Perspektive immer sehr stark von zwei Grundsätzen. Das sind die Technologieoffenheit und die Wirtschaftlichkeit. Ja, und zur Technologieoffenheit gehört nun mal eine Innovationsklausel. Das heißt, du kannst heute ja keine Technologie festschreiben, ja, die vielleicht erst in den nächsten 5 oder 10 Jahren entwickelt werden muss oder die sozusagen vor 10 Jahren entwickelt worden ist und noch eine Lebensdauer von den nächsten 10 Jahren. Innovationsklausel. Ja, und das zweite Thema, was gut ist im GEG, ist das Thema, dass dort die Vorteile und Vorzüge einer Digitalisierung gesehen werden. Und es wird in gewisser Weise die Tür aufgemacht. Ja? Das Thema Digitalisierung gibt uns ja die Möglichkeit, einmal Prozesse zu digitalisieren und damit sie effizienter und auch günstiger zu machen und mehr Informationen für angemessene Kosten zur Verfügung zu haben, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Ja, und auf der anderen Seite gibt die Digitalisierung die Möglichkeit, Dinge miteinander zu verknüpfen und Erkenntnisse zu gewinnen, an die wir bislang gar nicht rangekommen sind, und damit bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, und beides ist, glaube ich, für das Thema Klimaschutz und Energiepolitik in der Immobilienwirtschaft sehr, sehr wichtig. Spezialthema, was du auch angesprochen hast, ist das Thema CO2. Ja. Ich habe in den 80er Jahren Betriebswirtschaft studiert und habe ein Schwerpunktfach Energiewirtschaft gehabt. Und da haben wir damals schon über sogenannte CO2-Zertifikatsmodelle diskutiert. Hören Sie schon sehr lange her. Ja, es hat ganz schön lange gedauert, bis wir in Deutschland politische Rahmenbedingungen hatten, ja, um das Thema endlich auf den Weg zu bringen. Ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion darüber führen, ob Zertifikate oder Preis oder was auch immer der beste Weg ist. Ich glaube, dass das, was die Politik jetzt entschieden hat, in erster Linie erstmal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ja, und wenn du CO2 reduzieren willst in der Immobilienwirtschaft, ist eine ganz wichtige Voraussetzung aus meiner persönlichen Sicht, dass du eine CO2-Datenbank hast. Ja, das heißt, dass du für jedes Gebäude genau weißt, welcher CO2-Ausstoß dort vorliegt und das dann nach geeigneten Maßnahmen auch nachfahren kannst und nachweisen kannst, dass du CO2 effektiv reduziert hast. Ja, so. Deshalb sind Gebäudedaten auch Gold für den Klimaschutz. Ja, und deshalb tun wir seitens ISTA, aber auch in Kooperation mit vielen anderen, eine ganze Menge, um das Thema Gebäudedatenbank, CO2-Datenbank weiter nach vorne zu bringen.
Ja, ihr seid ja aber genau auch an der Schnittstelle, die Verbräuche misst. Also zumindest eben in eurem wärmeren Bereich. Du hast es gesagt, die manuelle Ablesung, dass jemand wirklich vorbeikommen muss, das ist vielleicht eine Sache, die in die Jahre gekommen ist. Inzwischen lest ihr das per Vollfunk ab oder auch per Walk-by-Lösung. Das heißt, ihr erfasst die Daten aber wahrscheinlich auch schneller und simpler, als das noch vorher war.
Ja, es ist sehr erstaunlich. Das war eines meiner Aha-Erlebnisse, als ich aus der Wohnungswirtschaft sozusagen zum Energiedienstleister gewechselt bin. Was steckt da alles in so einem Heizkostenverteiler alles drin an Technologie und was steckt dahinter an Themen? Ja, da könnte ich dir jetzt eine halbe Stunde viel erzählen. Ich will nur ein paar Stichworte sagen. Sensortechnik, Chip-Technologie, ja, so, und Kommunikationstechnologie, so, und das Ganze mit einer Supply Chain bis nach Asien, ja, die mindestens, ich glaube, es sind 16 verschiedene Länder tangiert, ja, eine Jahresproduktion von bis zu 10 Millionen Geräten zu machen. Und das Ganze, was davon ersichtlich wird, aber das ist in anderen Geschäften auch so, ist der kleine Heizkostenverteiler an deinem Heizkörper. Ja, genau. Das ist das, was du siehst. Ja, und dahinter steckt eine riesengroße Wertschöpfungskette und Menschen, die mit ihren Fähigkeiten wirklich tolle Leistung bringen.
Aber dann, also ich meine, die Daten, die ihr damit sammelt, du hast gesagt, das ist aus ökologischer Sicht Gold, das ist ja aber auch aus digitaler Sicht oder technologischer Entwicklungsszenario heraus, ist das auch Gold. Also die Daten, die ihr da erhebt, der Verbrauch in Immobilien, das ist ja wirklich brutal wichtig, auch für Technologien, die da darauf aufbauen könnten.
Ja, dazu gibt es zwei Sachen zu berücksichtigen. Die erste Sache ist, dass wir die Daten, die wir erheben, erheben wir zweckgebunden, ja, für einen Eigentümer, der die Verpflichtung hat, diesen Verbrauch transparent zu machen gegenüber seinem Nutzer. Ja. So, das heißt, wenn wir die Daten für andere Dinge verwenden wollen, ja, sind sie natürlich entweder freizugeben, ja, von den Betroffenen oder ja, so zu anonymisieren, dass keine Rückschlüsse auf individuelle Daten möglich sind. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob du das Thema Wärmemonitor kennst. Machen wir einmal im Jahr, werten wir quasi 5 Millionen Heizkostenabrechnungen in Deutschland aus. Das ist ziemlich repräsentativ und können für jedes Postleitzahlgebiet können wir im Grunde durchschnittliche Wärmeverbräuche, Entwicklung, Preisentwicklung und so weiter deutlich machen. Und wir haben erst neulich haben wir für einzelne Bundestagsabgeordnete für ihren Wahlkreis eben Spezialanalysen gemacht, damit sie mal sehen, wie ihre Wähler mit dem Thema Energieeffizienz zu Hause umgehen.
Das klingt wirklich total spannend. Was ich euch schon mal weitergeben kann, wir haben diverse Gespräche für die Digitalisierungsstudie von CIA und Ernst & Young geführt, die im September erscheinen wird. Mindestens eine Person hat in einem qualitativen Interview gesagt, sie hätte gern eine Art Fitnessuhr für ihren persönlichen CO2-Verbrauch. Und ihr seid ja in einem Bereich, der diesen Verbrauch zumindest auf Gebäudeebene ganz gut darstellen kann. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, so eine Art, also jedem Mieter vielleicht auch sekundengenau seine Verbräuche aufzuzeigen?
Ja, ich glaube nicht, dass es sekundengenau notwendig ist, aber also in Echtzeit. Ja. Aber denn das erfordert wieder noch einen gewissen technologischen Fortschritt. Aber eine sehr viel zeitnähere Transparenz über den eigenen Verbrauch. Ja, und was mit diesem Verbrauch alles zusammenhängt, wie zum Beispiel der CO2-Footprint, ja, das ist Bestandteil, ja, unserer Aktivitäten. Wir sind ja auch im Grunde in einer Situation, wo auch auf der europäischen Ebene ja dieses Thema stark vorangetrieben wird, wo in den verschiedenen europäischen Ländern jetzt gerade die Umsetzung erfolgt. Ja, alles geht in die Richtung, lasst uns den Verbrauchern gute, qualitativ gute Informationen über ihren Energieverbrauch, über ihren CO2-Footprint zeitnah geben, denn dann ja, können wir sie auch mit in die Verantwortung nehmen für die Klimaschutzziele und die Diskussion vielleicht mal davon ablenken, ja, was zählt, dass CO2-Preise natürlich im ersten Schritt erstmal zu einer Erhöhung der Energiekosten führen. Ja. Effizienzmaßnahmen stehen ja im Wettbewerb miteinander. Und die Frage, mit welcher Maßnahme und welcher Investition kann ich am meisten erreichen, ja, und das dann auch transparent nachvollziehen zu können, glaube ich, liegen wir ganz gut im Trend. Und das ist eine Entwicklung, die wir sehr stark unterstützen, ja, die allerdings uns auch sehr stark fordert in der Erweiterung unserer Fähigkeiten, Kenntnisse und Know-how eben, ja, und natürlich auch im Rahmen unserer digitalen Aktivitäten.
Ja, wunderbar. Lass uns mal weiter über eure digitalen Aktivitäten sprechen. Du hast gesagt, ihr seid über 5.500 Mitarbeiter, ihr seid in 22 Ländern aktiv und ihr habt eine umfassende Digitalstrategie. Wie sieht die denn jetzt fernab der Sachen, die du schon genannt hast, aktuell aus?
Ja, wir haben, vielleicht sollte man oder muss man mal ganz vorne anfangen. Digitalisierung, habe ich ja schon gesagt, ist ja ein Mittel zum Zweck. Ist ja kein ein Selbstthema. Wofür braucht man Digitalisierung? Was sind die Vorteile? Du kannst Prozesse optimieren, indem du Daten automatisch erfasst, überträgst, verarbeitest und zur Verfügung stellst. Ja? Und damit werden Dinge günstiger, schneller, ja, transparenter, ja, etc. Im Grunde sozusagen Daten- und Prozessmanagement. Das ist etwas, was wir mit der Heizkostenabrechnung im Fernaussehmannfunk schon mitbringen. Da haben wir uns schon relativ früh mit auseinandergesetzt. Ja, und da sind wir heute schon bei sehr, sehr, sehr vielen Kunden, ja, in einer Situation, dass wir eine Menge digitaler Verbindung stellen, nenne ich das immer, mit unseren Kunden managen. So. Warum? Das zweite Element, was bei Digitalisierung wichtig ist, ist, dass es auch immer um Skalierung geht. Skalierung bedeutet, du musst halt eine große Menge gleichartiger Services und Dienste erbringen, damit der Service und der Dienst auch zu angemessenen Preisen zur Verfügung gestellt werden kann. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn die Vonovia mit 400.000 Wohnungen und über 400.000 Wohnungen für sich selbst einen tollen digitalen Prozess entwickelt, ja, dann kann sie mit der Skalierung ihrer 400.000 Wohnungen arbeiten. Ja? Wir haben heute mit Kunden zu tun, die weltweit 12 Millionen Wohnungen haben. Das heißt, wir hätten in Verbindung mit der Vonovia die Chance, ihnen Skalierungsvorteile zukommen zu lassen, weil wir einfach eine größere Menge bewegen können. Das ist das zweite große Thema. Und drittens, ist die Immobilienwirtschaft eine hochgradig fragmentierte Landschaft, und da gibt es unterschiedliche Stakeholdergruppen, denen man mit digitalen Lösungen sehr gut helfen kann. Das versuchen wir zum Beispiel mit zwei PropTechs, die wir in unserem eigenen Innovation Hub entwickelt haben, beziehungsweise mit Partnern zusammen entwickeln. Der eine heißt Objego, da geht es darum, privaten Vermietern, also sagen wir mal Leute wie du und ich, Andi, die vielleicht das Glück gehabt haben, in Eigentum eines Mehrfamilienhauses zu kommen, vielleicht sogar geerbt von der Großvater, von der Großmutter, so müssen sich jetzt plötzlich damit beschäftigen, die Verwaltung dieses Mehrfamilienhauses zu machen. Und da gibt es heute als Hauptinstrument und Unterstützungsinstrument, neben vielen anderen, gibt es Excel, und manche machen es tatsächlich noch mit Bleistift und Papier. Und das sind durchaus große Mengen. Und den versuchen wir halt mit einfachen, intuitiven, in der Benutzung auch quasi eine digitale Plattform für die Verwaltung ihrer Privatimmobilie zu bauen. Ja, also der ganze lästige Papierkram soll dann mal aus den Kartons verschwinden.
Ah ja, spannend. Also seid ihr im Prinzip, habt ihr eigene PropTechs gegründet, könnte man sagen.
Ja, ein Spin-off, da haben wir jetzt noch die Arealbank als Joint Venture Partner mit reingenommen.
Ja.
Haben wir gerade, glaube ich, vor ein paar Wochen bekannt gegeben. Ja, und diese Erleichterung der Verwaltung privater Immobilien von privaten Vermietern ist ein Thema, was wir machen. Und das andere, das ist eine Stufe oben drüber. Das ist eine Digitalplattform für etwas größere, professionellere Unternehmen. Da geht es vor allen Dingen um die Frage, wie kann ich mit den Daten aus meinem ERP-System, wie kann ich die leichter zusammenbringen mit diesen ganzen Verwaltungsprozessen, und wie kann ich die Kommunikation mit meinem Mieter besser und meinem Nutzer besser gestalten. Das Ding heißt Fossilio. Da haben wir uns beteiligt. Das ist eine etwas andere Form der Beteiligung.
So, und ja, ist aber, ja.
Ja.
Das ist für viele eine gute Form der Beteiligung.
Ja, es ist, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist auch super interessant. Wir haben Beschäftigung sehr intensiv mit der PropTech-Branche, nicht nur in Deutschland, sondern auch USA und Israel, ja, um einfach auch einen Überblick zu haben, mit welchen Ideen Leute kommen, auf welche Ideen Menschen Geld setzen bzw. Geld investieren. So, und wir sehen uns da mehr in der Rolle, dass wir Hunderttausende Kunden in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft haben, ja, und dahinter ein paar Millionen Kunden, ja, so dass wir bei der Frage, wie man, was macht Sinn, was macht, was könnte Leuten etwas bringen, was könnte ihnen gefallen, ja, eigentlich eine ganz gute Rolle haben, so als Multiplikator, Orchestrator, ja, Plattformanbieter. Ja, das, da sehe ich große Chancen und große Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich meine, die Heizkostenabrechnung ist ein sehr fokussiertes Geschäft, ja, was viele Jahrzehnte gut läuft und auch richtig und notwendig ist. Aber mit sozusagen unserem Zugang zu den Kunden, mit unseren Erfahrungen aus der Skalierung, mit unseren Erfahrungen in der Digitalisierung von Prozessen, ja, bringen und vor allen Dingen auch mit der Mannschaft, ja, die Lust hat, ja, diese ganzen Erfahrungen auch einzubringen in neue Dinge, sind wir auf einem ganz guten Entwicklungsweg. Ja, das macht richtig Spaß.
Also das klingt auch alles sehr gut. Ich könnte da mit dir auch den ganzen Tag drüber reden. Leider muss ich so ein bisschen die Uhr im Blick behalten. Deine Zeit ist kostbar. Deswegen würde ich gern mit dir zum Schluss kommen. Ich habe mir natürlich wieder etwas aufgehoben. Zum einen möchte ich mal lobend hervorheben, du hast einen extrem guten Fußballgeschmack.
Sind wir da Kameraden im Geiste? Ja.
Wir sind Kameraden im Geiste. Ich könnte jetzt auch meine Mitgliedsnummer vorlesen von Borussia Dortmund. Ich habe sie nur leider nicht im Kopf und mein Portemonnaie ist hier irgendwo verschütt gegangen. Aber ansonsten, ich kann dir zusagen, ich bin Mitglied des BVB. Schon aus Kindertagen.
Ja, ich bin es auch und ich war 1967 das erste Mal im Stadion.
Ja, das war ja kurz nach den ersten Meisterschaften. Also zumindest, als es die Bundesliga noch gab oder schon gab. Ja.
56, 57 habe ich noch nicht erlebt, 63 war ich auch noch ein bisschen zu klein. Das Erste, was ich als jung BVB-Fan erleben durfte, war dann leider der Abstieg in 72. Ja, so, und die harten Jahre in der Regionalliga oder zweiten Liga, sagt man heute, aber auch den Wiederaufstieg. Und dann ging es ab Ende der 70er stetig voran. Und das war schon eine schöne Zeit. Ja.
Das war eine schöne Zeit. Und keiner kann dir heute nachsagen, dass du Erfolgsfan bist. Aber eigentlich wollte ich ein anderes Thema ansprechen. Mir wurde gesagt, dass du ein Connoisseur der Currywurst bist, könnte man sagen. Nun hast du natürlich die Eigenschaft, dass du jetzt gerade wieder im Ruhrpott wohnst, sitzt in Essen. Du warst aber viele Jahre auch in Berlin. Da gibt's ja so eine kleine Streitigkeit zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet. Wo gibt's denn nun die beste Currywurst?
Ja, das ist ja eine schwierige Frage. Aber am Ende auch einfach zu beantworten. Die Qualität einer Currywurst hängt halt von denen ab, die sie produzieren. Und ich kenne sowohl in Berlin als auch im Ruhrgebiet jede Menge Leute, die fantastische Currywürste und alle anders, ja, produzieren und das sehr, sehr gut machen. Und wir beide können da gerne mal auf Stippvisite gehen. Ich habe mal,
ja, gerne.
Ich habe mal mit meiner Nichte, letzte kleine Geschichte, ich habe ein Patenkind, eine Nichte, wurde zum Berlin-Besuch geschickt, ja, zu ihrem Onkel. So, und ich wollte mit ihr eine Stadtbesichtigung machen, ne? Wie man das so ist, eine ja. Und sie war nicht so richtig willig. Ja, sie hatte keine große Lust. Und dann habe ich gedacht, wir machen das ganz anders. Wir machen ein Currywurst-Tasting, ne? Und haben uns Bewertungskriterien ausgedacht zu Currywürsten, ja, und sind dann quer durch die Stadt gefahren. Sie hat dabei die ganze Stadt gesehen, ja, und jede Menge Currywürste verdrückt. Und am Ende des Tages haben wir die beste Currywurst in Berlin gekürt.
Und jetzt musst du aber auch sagen, welche das war. Weißt du das noch?
Ich weiß es noch. Es war die teuerste. Es war die Currywurst im Savoy.
Okay. Gut. Ja, das mag sein, dass die gut ist. Ja, Thomas. Ja. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, deine spannenden Einblicke bei ISTA International. Ich wünsche euch alles Gute. Unterstützt weiter fleißig die PropTech-Szene. Und dann sehen wir uns bald hoffentlich auch physisch wieder.
Andy, ich freue mich. Vielen Dank, ja, für das Interview und dir auch eine gute Zeit.